Die letzte Predigtreihe ist zu Ende. Der Jonathan hat da ja das abgeschlossen zum Thema Fokus. Und heute ist jetzt zu den Sommerferien passend eine freie Predigt, zu der mich zwei Angelegenheiten inspiriert haben zu dem heutigen Thema, dem Thema Buße. Erstens war bei uns im Glaubensgrundkurs die Frage danach, was es denn mit der Buße so eigentlich auf sich hat. Woher sie kommt, was es soll, für was sie gebraucht wird. Und im Leitfaden haben wir dazu nicht so richtig die Antwort gefunden, wo wir alle gesagt haben, okay, passt, abgehakt. Sondern es sollte ein bisschen tiefer gehen. Leider haben wir es dann im Glaubensgrundkurs nicht geschafft. Und ich habe gesagt, der ist doch perfekt. Ich habe eine freie Predigt, kann ich es für die ganze Gemeinde aufarbeiten. Ist ja vielleicht nicht nur für uns 10 Leute interessant. Außerdem, zum Zweiten, hat der Jonathan letzten Sonntag die Personen aufgeführt, die am Ende der Reihe gegrüßt worden sind, über die erzählt worden ist. Und eine von denen war Demas. Und er war ein Wegbegleiter des Paulus. So lange, bis er die Gemeinschaft der Christen verlassen hat, weil er die Welt lieb gewonnen hat. Eine Thematik, die, wo ich darüber nachgedacht habe, eigentlich uns alle ganz, ganz schnell erwischen kann. Ein Problem, in dem wir mittendrin stehen. Unsere Umwelt gaukelt uns ständig vor, dass wir das eine oder das andere ganz dringend bräuchten. Und da wird auf einmal ein Bedarf geweckt, der in Wirklichkeit vielleicht gar keiner war oder gar keiner ist und psychisch auf einmal physisch irgendwas fehlt. Das Geld, das Ansehen, das Auto, die Technik, das Grundstück, das Haus, der Urlaub. Uns wird nahegelegt, unsere Schönheit wollte ich noch hinzufügen, uns wird nahegelegt, hab die Welt lieb, dann wird alles gut. Lass dich von diesem Gedanken vielleicht verleiten und rutsche genau in diese Falle. Meine Zufriedenheit an dem zu messen, was ich nicht habe. Das kann nur schief gehen. Und am Ende verlieren wir vollkommen aus dem Blick, was in unserem Leben eigentlich wirklich wichtig wäre, auf was es wirklich ankommt. Und irrsinnige und aberwitzige Gedanken schleichen sich mehr und mehr ein. Im Anbetracht des Kreuzes und unserer Erlösung, raus aus den Fängen dieses Haifischbeckens zu kommen, indem wir unsere wahre Identität bei Gott, unserem Schöpfer, finden durften, können wir dann in der Buße tun. Ja, aber was konkret hat's denn damit eigentlich auf sich? Ist es nicht das mit dem Holzschrank in der Kirche rechts außen im linken Flügel? Ist es nicht das, was ich bei meiner Bekehrung gemacht habe? Ist doch lang her, längst erledigt. Ist es nicht wieder so eine christlich-religiöse Pflicht, zu der mich irgendwas verpflichtet und knechtet und ich in Tränen ausbrechen muss und mir mit der Peitsche den Rücken auf den Rücken hauen muss? Ich kann nur so viel dazu vorab verraten. Es hat nichts mit christlich-religiösem Getue allein zu tun. Selbst bei den Anhängern von Yoga liest man, dass es wichtig ist, Buße zu tun, um mit sich selbst ins Reine zu kommen, um im inneren Einklang mit sich zu sich selbst zu finden und zur Kraft zu kommen. Buße hat nicht nur was mit denen zu tun, die das Kreuz auf dem Dach stehen haben, auch wenn es von uns vielleicht den Ursprung hat. Und dann viele sich da abgeguckt haben und festgestellt haben, na, so schlecht ist es doch gar nicht. Es steckt mehr dahinter, als nur diese christliche Pflicht zu erfüllen. Es muss doch irgendwie tiefer gehen. Wesentlich tiefer, als wie nur um unser eigenes Inneres zu gehen. Dazu habe ich relativ kurz und knapp heute 3 kernige Gedanken mir zusammen gesucht. Erstens mal den Begriff der Buße. Warum, wieso, weshalb, woher? Zweitens die Notwendigkeit der Buße, meine Notwendigkeit der Buße. Und drittens Buße ein Leben lang und immer wieder. Erstens der Begriff der Buße. Buße wurde ursprünglich geprägt von Luther, als er damals die Bibel das erste Mal ins Deutsche übersetzte und hat es damit in dem heutigen deutschen Sprachgebrauch eingeführt. Es kommt her von bessern, beziehungsweise in Kombination mit dem Alten Testament, mit dieser Sprachbetrachtung, kommt heraus, dass es darum geht, eine Lücke auszubessern. Das lesen wir schon bei Nehemia, dass er da in der Bibel die gleichen wörtlichen Grundlagen, wenn es darum geht, dass die niedergerissene Mauer der Stadt wieder ausgebessert werden soll. Dass hier die Lücken geschlossen werden sollen. Und dann kommt der Titel des Lückenbüßers, der uns allen irgendwie bekannt ist, genau daher. Dass es aber kein Lückenbüßer war in unserem Sinne von heute, sondern ein Lückenausbesserer, begibt dem Ganzen eine ganz andere Bedeutung und Tragweite. Gleichzeitig haben wir hier im Deutschen noch den Bezug zu diesem Sühnen, also zur Genugtuung. Der ist da ganz tief damit verankert. Bei dem geht es darum, dass geschehene Unrecht wieder gut gemacht werden muss. Das heißt, dieser Akt, sich am eigenen Schopf wieder rauszuziehen, wollte Luther unbedingt hier nicht so stark betonen, weil er sagte, aus Gnade allein, nicht von mir heraus muss diese Sühnen passieren. Und damit haben wir diese ganz enge Verknüpfung von Bekehren, von Schuld bekennen, von Buße tun, von Umkehren, das alles hier zusammengehört. Es bedeutet alles, alte, eingelaufene Pfade und Wege verlassen und umzukehren. Insgesamt lesen wir zwischen 50 und 60 Mal, je nach Übersetzung, direkt den Begriff Buße in der deutschen übersetzten Bibel. Wenn wir dazu noch die Begriffe Bekehren oder Umkehren mit dazu nehmen, haben wir nochmal 100 direkte Zugriffe mehr. Wir sehen also, bei 150 Mal thematisierten direkten Begriff darauf, hat es eine gewisse Häufigkeit und eine relativ gewisse Dringlichkeit, die sich vom Alten Testament, zum Beispiel bei Jona, wo es darum geht, dass die Leute der Stadt Ninive endlich umkehren sollen und ihre Schuld bekennen sollen, oder auch bei Hiob, bis ins Neue Testament rüber sich das gleichermaßen erstreckt und immer wieder in diesem gesamten roten Faden der Bibel für uns ganz wichtig thematisiert wird. Es wird ganz klar, das ist wichtig. Und es kommt keiner an diesem Thema vorbei. Wenn man so will, kommt keiner von uns an Buße vorbei. Zweitens, meine Notwendigkeit der Buße. Ihr habt auf dem Liedblatt hinten jetzt zwei Bibelstellen abgedruckt. Wir gucken mal auf die erste. Lukas 5, 31 bis 32. Dort schreibt der Evangelist, von dem wir letzte Woche auch hören, dass er mit Paulus unterwegs war, und sagt hier über Jesus, dass er von sich sprach und sagte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Ein Textabschnitt, der vordergründig doch eigentlich offensichtlich und klar ist. Mir tut was weh, also gehe ich zum Arzt. Der sagt mir dann, was es ist, oder überweist mich weiter und dann wird mir geholfen. Mit Medikamenten, mit Physio, einer Operation. Im Regelfall geht es mir danach auf jeden Fall zumindest mal besser als wie vorher. Und genauso ist es ja auch im Rechtlichen. Wenn ich einem die Vorfahrt genommen habe, weil ich es halt gerade mal eilig hatte, hebe ich meine Hand, gestikuliere ja, und bin entschuldigt dafür, alles prima, mein forsches Verhalten ist abgegolten, ich fahre weiter und mein Soll ist erfüllt. Oder nicht? Aber frag dich mal selbst, bist du dir dessen bewusst, dass du und ich, ein jeder von uns, ein bedingungslos angenommener Mensch bist, ein unbeschreiblich geliebtes Individuum Gottes? Bist du dir klar, dass Gott heilig, absolut allmächtig, untadelig und rein ist? Siehst du dich als unfehlbare, perfekte Person, die alles weiß, alles kann, alles ist und keine Fehler macht? Und dann komme genau auf das Problem. Wir sind weder gesund noch gerecht. Keiner von uns ist unfehlbar, perfekt, untadelig. Und gegenüber unserem heiligen und ewig reinen Gott haben wir genau da einen großen Graben und einen großen Riss. Wir streben prinzipiell mal immer nach unserem eigenen Vorteil. Ist doch normal. Ist doch ganz logisch. Hey, Lukas, was erzählst du? Ist doch unser Selbsterhaltungstrieb. Wenn wir den nicht hätten, wo wären wir da noch in der Steinzeit, in der Höhle? Das Problem dabei ist aber, dass wir, dass ich mich selbst als Zentrum allen Seins sehe. Und das ist es aber nicht. Ich bin nicht der Nabel der Welt. Die Welt dreht sich nicht um mich. Weder du noch ich sind hier irgendein Zentrum, sind hier irgendwas. Und wir leben nicht gerecht. Wir leben nicht gesund. Und deshalb können wir uns Gott als unserem heiligen Schöpfer nicht nähern. Wir können nicht so sein wie Gott. Auch wenn uns das überall vorgegaukelt wird. Auch wenn das der Maßstab ist, nach dem viele von uns leben. Du entscheidest. Es ist in deiner Hand. Du bist eines Glückes Schmied. Du kannst entscheiden, ob du in der Gosse landest oder vom Tellerwäscher zum Millionär wirst. Aber in Römer 3, 23 lesen wir ganz klar: Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Hier gibt es keine Ausnahme. Keiner von uns, 100 Leuten heute Morgen, ist von sich selbst imstande, irgendwie Gott gegenüber gerecht zu sein. Ziemlich ernüchternd. Und hoffnungsvoll. Ich finde, das ist ultra ernüchternd und ultra hoffnungsvoll zugleich. Ernüchternd, weil auf den ersten Blick ist es doch extrem trost- und hoffnungslos. Hoffnungsvoll, weil es verdeutlicht, wir sitzen alle im gleichen Boot und brauchen irgendwie Hilfe. Hilfe von außen, die wir bekommen. Paulus schreibt zu unserem 2. Korinther im Kapitel 7, das ist die zweite Stelle auf dem Liedblatt, mein Brief. Dieser Brief ist mit einem Inhalt eine Vorwarnung zur wahren Lehre an die Korinther, dass sie da an der wahren Lehre festhalten sollen. Mein Brief hat euch zwar hart getroffen, und doch bereue ich nicht, ihn geschrieben zu haben. Zunächst allerdings habe ich es bereut. Ich habe ja gemerkt und bin mir bewusst, wie sehr euch das, was ich zur Sprache brachte, wehgetan hat, auch wenn es nur für kurze Zeit war. Dafür freue ich mich jetzt umso mehr, natürlich nicht über euren Schmerz, sondern darüber, dass dieser Schmerz euch zur Umkehr gebracht hat. Das Ganze hat euch auf eine Art und Weise wehgetan, die Gottes Willen entsprach. Und deshalb hat unser Brief euch letzten Endes keinerlei Schaden zugefügt. Denn ein Schmerz, wie Gott ihn haben will, bringt eine Umkehr hervor, die zur Rettung führt und die man nie bereut. Der Schmerz hingegen, den die Welt empfindet, bewirkt den Tod. Wie jetzt? Ernsthaft? Will Gott, dass wir Schmerzen erleiden? Dass es uns schlecht geht? Das widerspricht sich doch alles. Nein, nein, das widerspricht sich ganz genau eben nicht, denn darum hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat und nicht verloren geht. Das ist Gottes Anspruch. Und dazu gehört es, dass vielleicht auch mal harte Sachen auf den Tisch kommen. Es ist pure Liebe, aber nur wahre Liebe warnt auch. Packt auch mal zu und lässt auch mal einen gellenden Schrei los, wenn es ins Verderben läuft. Es ist dabei Gott selbst, der uns zur Umkehr bringen möchte. Durch seine Gnade, also sein bedingungsloses Zugehen auf uns, ist es uns erst möglich zu erkennen, dass wir Befreiung nötig haben. Erst wenn wir erkennen, dass wir auf der einen Seite hinken und relativ offensichtlich ungerechte Egoisten sind, dann können wir bekennen, dass Jesus Christus uns Freiheit, Aufrichtigkeit, authentisches Menschsein ermöglicht und wir in wahre Demut, also indem wir uns selbst zurücknehmen und nicht mehr für die Wichtigsten halten, in dieser Demut in Gemeinschaft mit Gott leben können. Das verdanken wir der Langmut, und der Geduld Christi, weil er nicht will, dass jemand verloren geht, sondern jedermann Raum zur Buße bekommt. Das ist die Notwendigkeit dazu, dass wir als Menschen immer wieder uns von Gott abkehren, immer wieder uns selbst für gerecht halten, immer wieder uns selbst ins Zentrum stellen, immer wieder nicht danach fragen, was denn Gottes Wille ist, was denn Gottes Weg ist. Oftmals so lange um etwas beten, bis wir der Meinung sind, jetzt hat er es verstanden, jetzt kriege ich endlich das, was ich will oder brauche. Jeder von uns hat immer wieder das Problem, als unperfekter Mensch mit dem heiligen Gott gegenüber sich nicht nähern zu können, weil es nicht zusammenpasst. Deswegen brauchen wir alle grundlegend von Anfang an als Menschen, als Lebewesen, als Individuen, als Gott geschaffene und auch später als Christen, als Erlöste, als Gläubige Buße. Ein Leben lang und immer wieder. Buße ist dabei nicht mit Reue gleichzusetzen. Reue ist zwar mein Empfinden über die Schwere eines Vergehens, hat aber noch nichts mit einer Einwilligung zu einer Änderung meines Selbst zu tun. Reue allein reicht also nicht aus. Buße ist eine Entweder-Oder-Entscheidung. Heißt, wenn ich Buße tue, dann kehre ich auch um. Was nicht automatisch heißt, dass mir der Fehler nie mehr wieder passiert. Aber es heißt, dass ich nachhaltig und grundlegend mein Verhalten in gewissen Dingen oder ganz allgemein überdenke und ändere. Tue ich es nicht, habe ich keine Buße getan. Dann habe ich vielleicht maximal eben Reue gezeigt und bin mir der Schwere meines schuldhaften Verhaltens bewusst geworden. Buße zu tun heißt, demütig zu sein. Demut hat wiederum nichts mit mutlos zu tun, hat nichts damit zu tun, sich als Häufchen Elend ganz hinten in der Schlange anzustellen. Es hat nichts damit zu tun, den Schwanz einzuziehen und zu allem Ja und Amen zu sagen, nur um möglichst geduckt keine Kritik wehren zu lassen. Demut hat damit zu tun, Gott als das Wichtigste zu halten und sich selbst zurückzunehmen, sich selbst eben nicht mehr als Nabel und Zentrum der Welt zu sehen. Demut hat damit zu tun, sein Leben an dem auszuloten, was Gott und die Bibel zu sagen hat, und nicht das Wort Gottes auf mein Leben so lange umzumünzen, damit es irgendwie halbwegs deckungsgleich funktioniert. Demut ist die Anerkennung Gottes als den allmächtigen Schöpfergott, der mit seinem Sohn Jesus am Kreuz es mir möglich macht, zu ihm zu kommen, so wie ich bin. Und exakt da sind wir bei der Buße. Wenn ich an diesem Punkt bin, so zu Gott zu kommen, wie ich bin, dann mache ich mich automatisch auf die Suche und ich werde erkennen, wo ich krank bin, wo ich hinke, wo ich hochmütig oder stolz bin, selbstsüchtig oder egoistisch, egozentrisch, narzisstisch, und hoffe dabei auf einen Arzt, auf ein gerechtes Vorbild, an dem ich mich orientieren kann, an dem ich mich ausrichten kann, den bei Jesus zu finden. Ich versuche mich dabei zu ändern, um nicht an mir selbst festzuhängen, sondern es mehr und mehr schaffe, an Gott festzuhängen, an seinem Wort zu hängen. Nach Apostelgeschichte 26, Vers 20 sind wir als Heiden dazu aufgefordert, unsere verkehrten Wege zu verlassen, zu Gott umzukehren und ein Leben zu führen, das dieser Umkehr angemessen ist. Denn, Lukas 15, Vers 7 begründet es, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Und das ist ein Punkt, den ich ganz, ganz markant finde bei der Vorbereitung. Ich denke, wie lang bin ich schon bekehrt? Wie lang bin ich schon mit Gott unterwegs? Und wie oft halte ich mich als gerecht? Wie oft bin ich einer der 99 Gerechten, der meint, der hat es doch begriffen, der weiß doch, wie es geht. Aber eigentlich bin ich genauso einer wie der andere. Ein Sünder hier und da. Dann bin ich umgekehrt. Dann bin ich jetzt also Christ und dann vergehen die Jahre. Ich lebe gut, ich lebe beflügelt wie ein Engel vor der Erlösung, von der Erlösung am Werk Jesu Christi. Ich habe endlich verstanden, warum es ohne Weihnachten keinen Karfreitag und kein Ostern geben kann. Aber ich habe auch verstanden, dass ich immer noch in einer Welt lebe, in der ich mich von Gott abwende. Also, habe ich das verstanden, dass ich auch als gläubiger Christ immer noch in dieser Welt lebe? Ja, ich habe mich bekehrt und ich habe durch die Gnade Gottes zu ihm gefunden. Aber dennoch bin ich noch nicht in seiner vollkommenen Gegenwart. Sprich, noch immer bin ich Teil meiner Umwelt. Noch immer werde ich stolz werden und egoistisch und ich habe es oft genug gesagt. Und das ist ganz wichtig, dass unser Glaube nicht statisch oder stoisch wird und abgehakt ist, als dann weiter geht's zum nächsten Punkt. Unser Leben ist dynamisch, was so viel heißt wie explosiv. Also mit der Möglichkeit, sich jederzeit schlagartig und vollkommen unerwartet zu ändern. Wir haben es bei Demas gesehen. Und unser Glaubensleben sollte auch so sein. Stets sich weiter an Jesus orientieren, nicht müde werden, nicht matt werden und immer wieder weiter an ihm wachsen. Wir dürfen gewiss sein, dass unser Leben nicht einfach ist und bleibt. Wir dürfen und sollen immer wieder zu Gott umkehren und unsere Schuld bekennen. In Offenbarung 3,3 steht es ganz, ganz konkret. Denn da wird exakt dieser Zustand unseres Selbst auf den Punkt gebracht. Erinnerst du dich nicht, wie bereitwillig du das Evangelium aufnahmst und auf seine Botschaft hörtest? Sein Zustand. Diese Frage, erinnerst du dich an das, was damals war? Und dann kommt die Aufforderung, richte dich wieder nach meinem Wort und kehre um. Erinnerst du dich nicht, wie bereitwillig du das Evangelium aufnahmst und auf seine Botschaft hörtest? Richte dich wieder nach meinem Wort und kehre um. Unser Leben wird immer mit einhergehender und konkreter Umkehr des aktuellen Lebenswandels beschrieben. Solange wir leben, dürfen und sollen, können und müssen, kann man sehen, wie man mag, wird wir immer unsere Trennung von, durch Sünde von Gott ein Teil unseres Lebens sein. Unsere Selbstgerechtigkeit, unser weltlicher Schmerz und Leiden vor Gott, das dürfen wir da bekennen, um Vergebung zu erfahren und um umkehren zu können. Was heißt das praktisch? Erstens, die Erkenntnis zur Bekehrung ist ein Geschenk Gottes, weil er uns zuerst geliebt hat. Zweitens, es ist nicht entscheidend, wie wir umkehren, sondern dass Umkehr passiert. Einmalig, grundlegend und dann immer wieder auf unserem Weg mit Christus. Und drittens, Buße konkret heißt das Sündenbekenntnis als Beichte und die Abkehr von der bisherigen Lebensführung. Wir lesen es in der gesamten Bibel immer wieder, dass Leute aus Umkehr ihres Lebens sich auch äußerlich veränderten. Durch Fasten, durch Weinen, durch Trauern, die haben ein Sacktuch angezogen. Es wird ganz offen beschrieben, dass Leute, die ernstlich umgekehrt sind, das auch öffentlich gemacht haben. Wir werden dazu ganz konkret aufgefordert, Schuld zu bekennen. Im 1. Johannes 1, Vers 9 gilt, wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Es ist eine sichere Zusage. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Es ist nicht ein Versuch. Ein Versuch, es zu tun in der Hoffnung, es wird schon irgendwie gut gehen. Nein, wir haben hier die feste Zusage von Jesus am Kreuz. Wie können wir das tun? Beichte, Sündenbekenntnis. In Jakobus 5,16 dürfen wir lesen, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich wird. Hier haben wir genau diesen Bezug zur Lukas-Stelle. Dieser Bezug von Krankheit und von Sünde, von Gerechtigkeit und von Vergebung. Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Manche von euch haben vielleicht eine Zweierschaft oder eine gute Freundschaft. Und ja, es braucht Mut, dort solche Sachen anzusprechen. Es braucht Mut, Dinge, wo man selbst weiß, dass es nicht so super läuft und dass man da in Trennung zu Gott gerät, mal in Worte zu fassen. Aber genau das braucht es vielleicht, dass wir uns dessen ganz konkret bewusst werden, die Sachen auszusprechen, unsere Irrwege auszuformulieren und zu benennen. Habt ihr keine Freundschaft oder keine Zweierschaft oder vielleicht keinen Hauskreis, wo das geht? Oder es ist euch einfach zu eng und ihr braucht ein bisschen mehr Distanz? Geht zu einem Ältesten der Gemeinde, geht zur Gemeindeleitung hier, geht zu anderen Personen aus der Gemeinde, wo ihr wisst, dass, oder denen ihr vertraut, wo ihr eure Anliegen loswerden könnt, dass für euch und für uns gemeinsam gebetet werden kann. Sucht euch einen Seelsorger. Ausgesprochener Bedarf zur Umkehr ist immer gleich ein formulierter und konkretisierter Bedarf. Wir müssen es verständlich zu Wort bringen. Das hilft ungemein, dass es unser Gegenüber auch versteht. Das hilft auch nochmal uns selbst, es überhaupt zu verstehen und nochmal in den Fokus, wie aus der letzten Predigtreihe, nochmal in den Fokus zu bekommen, was Sache ist. Zweitens, wenn wir es mit einem anderen teilen, besteht dabei die Chance, dass wir uns nochmal klarer darüber werden, habe ich gerade schon gesagt. Und drittens kann dann das Gegenüber dafür auch ganz konkret beten. Beten dafür, dass ein Wandel passiert und vollzogen werden kann. Und viertens kann das Gegenüber auch die Erlaubnis haben, so einen Statusbericht, eine Zwischenabfrage sich zu erlauben und damit mal nachzuhaken, hey, wie läuft's denn? Wie klappt's denn? Gibt es irgendwelche Schräubchen, die noch gedreht werden müssen? Und auch umgedreht das Positive zu hinterfragen. Mensch, was für einen Segen, was für eine Befreiung hast du denn erfahren, indem dass du jetzt hier oder da was geändert hast? Ich kann nur sagen, nur Mut zur Lücke, um diese auszubessern. Nicht als Lückenbüßer, sondern als Lückenbesserer. Und nicht selbst immer und ewig da drin festhängen zu müssen. Das Leben ändern, das heißt den Lebensstil, die Lebensausrichtung, je nachdem, wo wir erkennen, dass wir uns für gerecht halten und es in Wirklichkeit aber nicht sind, sollten wir uns ändern. Sei es im Umgang mit Geld, mit Sexualität, mit Macht, mit Neid, mit verleumderischen Reden und wir können hier alles einsetzen, was uns hier in der Welt so begegnet. Auf der einen Seite von unserem Denken her, was und wie denke ich über anderes? Und auf der anderen Seite ganz konkret an den Äußerlichkeiten, wie ich mich verhalte, was ich sage, was ich tue oder was ich eben vielleicht auch nicht mehr tue. Das sind Dinge, die wir anpacken sollten, die wir ändern könnten, sollten und müssten. Es bedarf Mut, es ist anstrengend, sein Leben oder beziehungsweise einzelne Bereiche davon über die Jahre hinweg eingefahrene Stile zu ändern. Zumal und vor allem dann, wenn diese sich eben nicht nur im Geheimen, im Inneren, in Gedanken befinden, sondern ganz offensiv für unser Umfeld ersichtlich sind, wenn sich unser Lebensstil in Äußerlichkeit ändert. Aber exakt das zeigt die Aufrichtigkeit unseres Glaubens und die tiefe Ernsthaftigkeit unserer Gottesbeziehung. Das ist so ein bisschen wie eine Ehe. Meinen Partner zu verändern ist nahezu unmöglich, auch wenn es die meisten probieren. Hier sollte das Ziel in der Regel immer sein, mich selbst zu hinterfragen und mich selbst und meine Einstellung gegenüber anzupassen. So ist es auch in der Beziehung mit Gott. Gott zu ändern. Ich brauche es dann ausführen, das könnt ihr, wisst ihr selbst, wohin das führt. Ja, es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Es ist nicht mal wert, sich Gedanken darüber zu machen, Gott zu ändern. In dieser Beziehung bin immer ich der Part, der sich hinterfragen darf, was er ändern kann, damit das zusammenpasst. Damit diese Differenzen unserer Lebensvorstellung und der Lebenswirklichkeit und dem, was die Bibel über unser Leben denkt, zusammenpassen. Hier bleibt mir nur die Option, mich selbst auf den Prüfstand zu stellen und zu hinterfragen, wo ich mich zu ändern habe, damit unsere Beziehung deckungsgleich funktionieren kann. Buße. Hartes Thema, weicher Kern. Das, was mir im Weg steht, um einwandfrei in der Beziehung zu Gott reden zu können, darf ich aus Gnade heraus vor ihm bekennen und um Vergebung bitten, um anschließend meinen Weg sauberer gehen zu können. Buße befreit mich und hilft mir heraus aus dieser Lückenbüßerposition in eine Verbessererposition. Für diese Prozesse wünsche ich uns allen Gottes Langmut und Weisheit, damit wir alle erkennen, wo wir vielleicht zum ersten Mal, vielleicht aber auch endlich mal wieder nach vielen Jahren der Nachfolge umkehren können. Amen.